Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Ihr Kreisky.
Herzlich willkommen zu wieder einem Gespräch in Kreiskys Wohnzimmer. Heute zu einem etwas anderen Thema. Wir wollen uns heute beschäftigen mit einem neuen Schlagwort, das im internationalen Diskurs aufgetaucht ist. Das ist das Schlagwort der Gesundheitsdiplomatie. Wie wir alle wissen, Diplomatie fächert sich ja auf in sehr viele verschiedene Bereiche. Wir sprechen von Kulturdiplomatie, von Wirtschaftsdiplomatie, von Klimadiplomatie, von Menschenrechtsdiplomatie etc. etc. Aber ein Bereich ist eben die Frage der internationalen Gesundheitsvorsorge und der Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der internationalen Gesundheit notwendig sind. Ich freue mich sehr, dass Sie als Gesprächspartner für diese Unterhaltung Herrn Dr. Gerald Ockenschaub, einen österreichischen Mediziner, der in Graz studiert hat, aber seit 2004, wenn ich mich nicht irre, im Dienste der Weltgesundheitsorganisation in den verschiedensten Funktionen tätig war, darunter zum überwiegenden Teil natürlich in krisenhaften Situationen, zum Teil im Nahen Osten, aber auch am Balkan, in Albanien etc. und dadurch natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt hat, die für unser Gespräch interessant sein wird. Herr Dr. Ockenschaub, herzlich willkommen zu dieser Unterhaltung. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und freue mich, dass Sie Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Bevor wir in den eigentlichen Inhalt einsteigen, muss ich Sie allerdings etwas fragen. Wir haben eine politische Bewegung in diesem Land, die seit längerer Zeit propagiert, dass die Weltgesundheitsorganisation eine Art internationale Machtübernahme plant, um eine Art Gesundheitsdiktatur zu errichten. Jetzt muss ich Sie fragen, sind Sie als Mitarbeiter dieser Organisation, ist Ihnen da etwas zu Ohren gekommen oder bereiten Sie sich selber vor auf eine internationale Machtübernahme?
Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, das eigentlich in letzter Zeit im Zuge der Corona-Pandemie eigentlich zusätzliche Dynamik erfahren hat. Und man spricht ja auch von einer fast Infodemie, also einer sozusagen Zunahme der Verbreitung, der haltlosen Verbreitung von Missinformation und Desinformation, vor allem auch über die sozialen Netzwerke. Das hat vor allem mit Corona und einer Reihe der Maßnahmen, die eben zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden von diversen Regierungen, eklatant zugenommen, hat dann, glaube ich, über die Diskussion über die Impfpflicht noch einmal eine neue Dynamik erfahren und ist jetzt eben im Zuge der Verhandlungen, der internationalen Verhandlungen über einen Pandemievertrag, hat das neuerlich eine zusätzliche Dynamik erfahren. Ich meine, die Vorwürfe sind im Grunde genommen natürlich absurd, weil die WHO ist eine internationale UN-Organisation mit relativ bescheidenen Mitteln. Also wir sprechen da von ca. 8.000 Mitarbeitern global mit einem Budget, das sie vielleicht mit dem Budget von einem mittelgroßen Krankenhaustrust vergleichen lässt. Und da von irgendwelchen Machtfantasien oder Übernahmefantasien zu sprechen, ist also komplett absurd und passt aber ganz gut offensichtlich in die Rhetorik und Populistik mancher politischer Gruppen, auch in Österreich.
Ist aber gut, dass wir das gleich einmal geklärt haben, dass das eine Machtübernahme nicht stattfinden wird. Noch dazu mit den bescheidenen Mitteln. Es ist aber doch ein interessantes Phänomen, dass aus unserer Perspektive, sagt man, Vereinten Nationen ist der Sicherheitsrat, der Wirtschaftssozialrat, Menschenrechtsrat etc. Aber für einen Großteil der Weltbevölkerung sind die Vereinten Nationen eigentlich Also der Wagen, der mit Nahrungsmitteln kommt, der LKW, ja, der Wasser oder Nahrungsmittel bringt, die Ärzte, die dann kommen, um ein Impfprogramm durchzuführen und so weiter. Das heißt, die Perspektive von einem Großteil der Weltbevölkerung, vor allem also im globalen Süden und so, ist eine völlig andere.
Ja, es gibt ein sehr, sehr breites Spektrum der Vereinten Nationen. Da gibt es natürlich, und Sie als ehemalige Botschafterin und auch federführend bei der UN immer wieder vertreten, wissen das wahrscheinlich wesentlich besser als ich, dass die Tätigkeitsbereiche der Vereinten Nationen ja sehr breit gestreut sind. Und dann gibt es eben sehr spezielle Tätigkeitsbereiche, wie gerade die WHO, die ja eine spezialisierte UN-Organisation ist und sich vor allem um Gesundheitsbelange kümmert. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich über Jahrzehnte jetzt nicht unbedingt die große Sichtbarkeit in den Medien gehabt hat, was sich durch Corona doch sehr wesentlich geändert hat. Und auch in letzter Zeit doch auch zunehmend, indem die WHO zunehmend bedeutende Rolle auch in humanitären Hilfssituationen spielt, also bei diversen Konfliktsituationen, aber auch bei Naturkatastrophen, wo immer wieder Gesundheitsbelange auch im Vordergrund stehen. Dadurch hat sich ja das Budget zuletzt doch vor allem in humanitären Belangen doch um einiges erhöht. Es gibt dann immer diese Schwierigkeit, weil UN-Organisationen natürlich die Tendenz haben, relativ bürokratische Organisationen zu sein, was gelegentlich zum Hemmschuh vor allem dann werden kann, wenn es darum geht, rasch und unbürokratisch vor allem die Notfallsituationen in humanitären Situationen zu adressieren. Und es ist immer eine sehr enge Gratwanderung da zwischen der Bürokratie und doch relativ pragmatisch und rasch reagieren zu können in solchen Notfallsituationen vor allem.
Wir haben sie gerade jetzt also mit äußerst schwierigen, komplexen Situationen zu tun, die einerseits also politisch sehr, sehr schwierig sind natürlich und militärische Konflikte einer Dimension, die wir eigentlich ja so seit langem nicht mehr gekannt haben, nicht? Auf der anderen Seite sind Konflikte, die weitgehend unbemerkt und im Schatten dieser großen Auseinandersetzungen stattfinden. Also eine Sache, die, glaube ich, von der Dimension her äußerst besorgniserregend ist, sind die Entwicklungen im Sudan, ja, wo also Millionen Menschen wieder vertrieben werden und in einer gesundheitlich äußerst gefährdeten bzw. labilen Situation befinden, die wenig internationale Aufmerksamkeit erfährt. Ja. Ukraine, kann man sagen, ist sehr unterschiedlich. Die Situation in einigen Bereichen der Ukraine, in einigen Regionen ist wahrscheinlich sehr besorgniserregend und schwierig. In anderen dürfte es noch sehr gut funktionieren, also Kiew und einige große Städte, ja, im Westen funktioniert das Gesundheitssystem zumindest doch halbwegs. Ja. Und dann natürlich diese entsetzliche Eskalation im Nahen Osten, im israelisch-palästinensischen, ja, Konflikt, wo es also jetzt wirklich geht um die Lebenssituation von mehr als 1 Million Menschen, nicht?
Ja, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Ich meine, es gibt immer wieder dieses Phänomen der vergessenen Krisen, dass sozusagen akute Krisen mit ihrer Medienpräsenz oftmals andere Krisensituationen, die dann leider Gottes ein Schattendasein führen, irgendwie komplett überlagern. Und leider Gottes ist natürlich die Medienpräsenz eine der Hauptdeterminanten, um auch Spendenaufkommen für humanitäre Hilfsaktionen zu lukrieren. Ich glaube, die Ukraine-Krise ist eigentlich eines der Paradebeispiele, die also letztendlich mit ihrer Fokussierung und Medienpräsenz sehr viel an Aufmerksamkeit von anderen Krisenherden sozusagen abgelenkt hat, wenn man nur an Afghanistan denkt oder zum Beispiel an Syrien. Ich meine, ich habe während meiner Zeit in der WHO, wir haben auch das humanitäre Büro in der Südtürkei, das also die grenzüberschreitende Hilfe nach Nordwestsyrien koordiniert hat. Und da ist über Jahre konnten wir das nur mehr oder weniger ferngesteuert machen, weil eine aktive Präsenz der UN in Nordwestsyrien zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Und dann hat es immer Sicherheitsratsresolutionen gegeben, die also sozusagen diese Hilfe überhaupt erlaubt haben. Und erst das Erdbeben, das dann die Südtürkei und auch Nordwestsyrien letztendlich dann in schockierender Weise betroffen hat, mit also einer massiven Blutzoll durch diese Naturkatastrophe, hat aber eine neue Dynamik auch für die Hilfsleistungen in Nordwestsyrien, wo zum ersten Mal dann auch wieder mit Einverständnis der Regierung in Damaskus letztendlich humanitäre Hilfsagenten sozusagen wieder dort hineingehen konnten. Ich war bei einem damals der ersten Konvois mit dabei nach Nordwestsyrien in die Idlib-Region und die Verzweiflung dieser Bevölkerung, die also wirklich keinerlei Perspektiven hat und wo also das Spendenaufkommen und die humanitären Hilfsleistungen wirklich über die Jahre sich drastisch nach unten bewegt haben, war wirklich teilweise herzzerreißend. Also wir haben da Spitäler gesehen, die den Namen Spital wirklich nicht verdienen, weil die in Gebäuden oder teilweise Häusern untergebracht waren, die nie als Spital gedacht wurden, weil die schon 3, 4, 5 Mal aufgrund der Konfliktsituation sozusagen ihre Aktivitäten verlagern mussten und flüchten mussten. Wirklich ganz verzweifelte Zustände. Und da hat letztendlich dieses Erdbeben eine neue Dynamik wieder gebracht und letztendlich ermöglicht, dass man jetzt wieder doch fokussierter Hilfe dort leisten kann. Aber die Medienpräsenz lässt leider Gottes doch zu wünschen übrig und das Mittelaufkommen ist bei weitem nicht so, wie es eigentlich sein sollte, um die humanitären Bedürfnisse dort in allen Bereichen abdecken zu können.
Ja, wir erinnern uns, glaube ich, an die Bilder, nicht? Die Lastwagenkonvois vor der Grenze, genau, wie dann aufgegangen ist und einzeln die Lastwagen dann durchgesteuert worden sind. Das war eine sehr dramatische Situation. Ähnlich dramatisch steht sich, oder mehr, noch mehr dramatisch steht sich die Situation jetzt im Moment in Gaza, nicht?
Absolut.
Und Sie waren ja lange Jahre eben zuständig für die gesamte Region.
Ich habe das Palästinenser Hilfsbüro in Jerusalem, der WHO, von 2014 bis 2021 geleitet.
Also in Zeiten, die noch etwas friedlich waren sie ja nie.
Ja, es war dann ruhiger. Der 2014 Gaza-Krieg, der auch einiges an Zerstörung gesehen hat. Und was wir dann auch sehr interessant um es gehabt haben, waren diese Freitagsdemonstrationen, die es gegeben hat, aus einer Reihe von Gründen. Einer der Gründe war die Verlegung der amerikanischen Botschaft damals von Tel Aviv nach Jerusalem, wo also die Palästinenser natürlich ihre Fälle davon schwimmen gesehen haben, was eine Hauptstadt für das Palästinensergebiet in Ost-Jerusalem anreicht. Und wir haben damals auch eine massive Herausforderung im Gesundheitsbereich erlebt. Wir haben damals über 8000 Schussverletzungen gehabt, weil die Israelis teilweise sehr gezielt versucht haben, diese Demonstranten davon abzuhalten, sich dem Grenzzaun oder der Mauer dort zu nähern. Und es hat dort eine massive Epidemie nahezu von Extremitätenschussverletzungen gegeben. Und wir haben dann ein spezielles Hilfsprogramm, um sozusagen Extremitäten erhaltend da chirurgische Versorgungsleistungen zu initiieren, auch Knochenmarksinfektionen zu behandeln und den Leuten sozusagen die Extremitäten zu erhalten, weil es doch das sehr stigmatisierend ist. Aber Sie haben sehr recht, ich meine, die Komplexität der politischen Situation, selbst wenn man so wie ich 8 Jahre vor Ort war, die wirklich komplett zu verstehen ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Traurige ist, dass das über die Jahrzehnte sich leider nie irgendwie eine politische Perspektive entwickelt hat, um da eine bleibende Lösung zu initiieren und das dann leider auch letztendlich mit in dieser drastischen Eskalation des 7. Oktober irgendwie gemündet hat, die, glaube ich, das muss man auch sehen, wirklich ein kollektives Trauma auch auf israelischer Seite ausgelöst hat, weil einfach diese Sicherheitsillusion, die ihnen über die Jahrzehnte verkauft wurde, sozusagen von einem Tag auf den anderen zerplatzt ist und man jetzt, glaube ich, verzweifelt irgendwie auch auf israelischer Seite am Suchen ist, da irgendwie eine neue Perspektive zu entwickeln, weil sich doch zunehmend zeigt, dass ohne politische Perspektive unter Einbeziehung der Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung für beide Seiten eine Lösung, eigentlich eine dauerhafte Lösung in Frieden, nicht realistisch erscheint.
Ja. Im Kreisky-Forum hier beschäftigen wir uns ja schon seit sehr langer Zeit mit diesem Konflikt und versuchen auch immer wieder in geschlossenen Gesprächsrunden und unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche Gespräche, wo man auch neue Ideen zu entwickeln und ein bisschen über den etablierten Tellerrand hinaus zu denken und Konzepte zu entwickeln, wie eine Lösung eventuell ausschauen könnte. Besonders dramatisch ist jetzt natürlich die Situation der Vertriebenen, der dislozierten Bevölkerung in Gaza. Ja. Wenn Sie also über 1 Million Menschen, die aus dem nördlichen Teil von Gaza vertrieben worden sind in den südlichen, wo die gesamte Gesundheitsvorsorge und Infrastruktur ja de facto zusammengebrochen ist. Also diese Situation stellt natürlich eine Organisation wie die WHO auch vor besondere Herausforderungen.
Ja, und was man vor allem sehen muss, ist wirklich die eklatant und überdimensionell wichtige Rolle der UNRWA, also die ja jetzt doch zunehmend auch unter Kritik geraten ist, also aus meiner Sicht ein bisschen ungerechtfertigt. Denn man muss schon sehen, ich meine, die UNRWA hat allein im Gazastreifen 13.000 Mitarbeiter. Ohne die gäbe es dort kein funktionierendes Gesundheitswesen, kein funktionierendes Bildungssystem und da jetzt irgendwie zu versuchen, sozusagen die Flüchtlingsfrage mit der Existenz der UNRWA irgendwie zu verquicken, ist gerade in der aktuellen Situation, wo die Rolle im humanitären Hilfsbereich der UNRWA so eminent wichtig ist, wirklich kein probater Zeitpunkt aus meiner Sicht, weil sämtliche andere UN-Organisationen bei weitem nicht weder die logistischen noch die personellen Kapazitäten haben, um da einigermaßen in die Bresche springen zu können. Also die UNRWA ist lebensnotwendig für die Bevölkerung in Gaza, gerade in der aktuellen Situation des Krieges.
Wir haben vor nicht allzu langer Zeit an dem Platz, wo Sie jetzt sitzen, ist der Herr Lazzarini gesessen und haben ein Gespräch geführt über die Probleme, mit denen die UNRWA konfrontiert ist. Und das ist ja sozusagen das Mandat der UNRWA ist ein schwieriges, weil sie in einem extrem politisch aufgeladenen Umfeld operieren muss, aber ohne eine politische Befugnis wirklich zu haben. Ja, nicht? Ja. Also es ist ja sehr, ihr Mandat ist ja sehr eng umschrieben und gleichzeitig also die massiven finanziellen Probleme, mit denen die Organisation konfrontiert ist. Und trotzdem in der Lage ist, also Leistungen für eine Bevölkerung zu erbringen, die normalerweise ein Staat erbringt.
Absolut.
Also die Bildung, die Gesundheitsvorsorge, die existenzielle Grundlagen zu schaffen. Ja. Nicht? Also insofern kann man nur hoffen, dass sich dieser Sturm widerlegt. Das sind ja viele der Vorwürfe an die UNRWA, sind ja, wie soll ich sagen, sozusagen politische Vorwürfe, aber nicht wirklich belegt durch echte Dokumente und echte.
Ja, ich meine, man muss jetzt, ist ja heute, glaube ich, die Untersuchung jetzt endlich offiziell von der UN initiiert worden. Ich meine, das, was von den Israelis vorgelegt wurde, ich meine, besonders evidenzträchtig, ich habe mir das angeschaut, scheint das nicht zu sein, das sind Anschuldigungen, aber nicht jetzt wirklich untermauert von irgendwelchen konkreten Beweisen. Aber Sie haben natürlich recht, ich meine, die UNRWA hat über die Jahre und Jahrzehnte ihrer Existenz immer enorme Probleme gehabt, die notwendigen Finanzmittel, die natürlich enorm sind, muss man sagen, wirklich letztendlich langfristig zu erhalten, auch teilweise mit enormem Druck auf das Management, muss man sagen. Ich habe den Matthias Schmale, der lange Zeit aus Deutschland, der UNRWA-Direktor im Gazastreifen war, sehr, sehr gut gekannt. Und der ist teilweise persönlichen Anfeindungen, die bis an wirklich nahezu Morddrohungen herangegangen sind, weil eben damals nichts anderes übrig geblieben ist, als irgendwelche Sparmaßnahmen aufgrund des finanziellen Druckes zu initiieren. Also die Leute haben das teilweise unter enormem persönlichen Einsatz und das ist alles andere als ein leichter Job in dieser sehr komplexen Situation zu überleben und versuchen, das Mandat der Organisation weiterhin aufrechtzuerhalten.
Wobei die Schwierigkeit ist, dass sich die auch nur aus freiwilligen Beiträgen finanziert.
Ja, absolut.
Das ist ja kein etabliertes Budget. Ja, ja. Wie ist das bei der WHO?
Auch ähnlich. Bei uns ist es so, dass rund ein Drittel aus sozusagen Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedsländer, das sind also die Gesundheitsministerien der 194 Mitgliedsländer, sich rekrutieren, und alles andere sind dann freiwillige Beiträge. Wobei es also jetzt in letzter Zeit einen sogenannten Finanzierungsdialog gibt, um zu versuchen, die sozusagen vorhersehbaren Mittel zu erhöhen und der WHO deshalb ein bisschen mehr Unabhängigkeit auch von Geberinstitutionen zu erreichen für sie, weil immer wieder dann auch der Vorwurf im Raum steht, wir sind sozusagen donorgetrieben und folgen nicht notwendigerweise den von den Mitgliedsländern vorgegebenen Prioritäten, sondern den Notwendigkeiten der Finanzströme. Aber für sämtliche humanitäre Hilfsleistungen und so weiter sind es natürlich freiwillige Zuteilungen, in erster Linie auch wieder von den Mitgliedsländern. Aber was da oft das Problem ist, dass sozusagen die strategische Ausrichtung und Prioritätensetzung in erster Linie von den Gesundheitsministerien bei der WHO definiert wird, während die Geldflüsse dann oftmals über Außenministerien, Entwicklungszusammenarbeit und natürlich auch über Foundations wie Gates Foundation und so weiter laufen und das oftmals zu einem gewissen Interessenskonflikt natürlich auch führen kann.
Wer sind die größten finanziellen Geber für die WHO?
Ja, Gates Foundation sicher einer der Hauptgeber, dann
USA,
die USA
ist und die nordischen Staaten.
Ja, die skandinavischen so Länder, ja. UK bis zu einem gewissen Grad, aber wesentlich weniger. Deutschland ist auch ein relativ großzügiger Geber, Japan und dann auch die arabischen Länder, die also gerade also bei freiwilligen Zuteilungen auch relativ großzügig sind.
Und Österreich?
Österreich ist kein großer Player. Ich habe damals für einige humanitäre Interventionen aufgrund dann auch guter persönlicher Beziehungen mit den österreichischen Repräsentanten erreicht, für Investitionen und Interventionen in Palästina einige freiwillige Beiträge, wo es halt auch einen gewissen Spielraum gibt für die Botschafter in dem Bereich. Aber ansonsten ist Österreich, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, eher bescheiden, was die UN-Investitionen anlangt.
Ja. Darf ich Sie noch fragen, es ist eher sozusagen eine praktische Frage. Wenn Sie da vor Ort in so einer Situation sind, wie Sie im Einsatz sind in Jerusalem, ja? Wie funktioniert das? Wie arbeiten Sie mit den lokalen Institutionen zusammen? WHO wird die eigenen Spitäler betreiben,
nein, nicht? Also wir arbeiten sehr viel mit Partnern. Unser Hauptpartner ist an sich das Gesundheitsministerium vor Ort. Also ich habe ein sehr enges Verhältnis mit dem Gesundheitsminister, der zu dem Zeitpunkt im Amt war, und jetzt mit der aktuellen Gesundheitsministerin, der Dr. May Al-Kaila. Also wir haben uns zumindest einmal pro Woche zu einem Austausch getroffen. Das läuft dann sehr viel über technische Beratung, auch wo gibt es Finanzbedarf, wo kann man unter Umständen Geber ansprechen, um zusätzliche Mittel zu lukrieren. Die Problematik im palästinensischen Kontext ist vielleicht auch die die innerpalästinensische Rivalität. Nicht? Es war natürlich auch, im Gazastreifen Dinge zu erledigen, wo bei Weitem der humanitäre Bedarf größer ist, als zumindest damals, als in der Westbank, war es natürlich auch wichtig, intakte Beziehung zum Gesundheitsministerium und den Gesundheitsbehörden dort herzustellen, die natürlich von der Hamas oder unter Hamas Kontrolle stehen und letztendlich auch ein intaktes Verhältnis mit den Israelis, vor allem diese COGAT, also der Coordinator of Government Activities in den Territories, das ist also so ein Teil des Verteidigungsministeriums, die also sehr wesentlich für die Verwaltungs- und Koordination im Gazastreifen und auch in der Westbank zuständig sind und damals waren. Das war also sehr wichtig, da immer wieder Koordinationsgespräche zu haben. Und man muss aus heutiger Sicht rückblickend, muss ich sagen, dass die Israelis teilweise auch sehr hilfreich waren, wenn es darum gegangen ist, humanitäre Materialien, Medikamente, Ausrüstung und so weiter in den Gazastreifen damals zu bringen, weil sie doch Interesse hatten, das soziale Gefüge nicht komplett aus dem Ruder laufen zu lassen und da eine stabile Gesundheitssituation zu haben, war also durchaus in ihrem Interesse. Und damals war es vor allem im Zuge von Corona, was sehr viel Unmut erzeugt hat, war diese Ungerechtigkeit sozusagen mit Israel als einem der ersten Länder, die also Corona-Impfungen auf relativ breiter Basis der Bevölkerung zur Verfügung stehen zu können. Und die Palästinenser haben in der Anfangsphase nichts gehabt. Und wir haben da als WHO dann doch eine sehr wichtige Rolle gespielt, um sozusagen Impfstoffe in ausreichendem Maße sowohl für die Westbank als auch für den Gazastreifen zu mobilisieren und zu schauen, dass man dieses Ungleichgewicht zumindest teilweise korrigieren konnte.
Ja, Sie sind dann gewechselt in einen anderen schwierigen Posten, nämlich auf den Balkan, nicht?
Ja, ich meine, das war eigentlich nur ein kurzes Interludium, muss ich sagen, und zwar in erster Linie deswegen, ich habe nach 8 Jahren in Palästina und dann in der letzten Tätigkeit, ich war dann auch zum Schluss, nachdem der damalige Leiter der UN und der humanitäre Koordinator in Pension gegangen ist, eine Zeit lang Acting, bis dann eine Neubesetzung erfolgt ist. Das war der Jamie McGoldrick, der im Übrigen jetzt wieder zurück ist, nachdem also die Lynn Hastings dann, glaube ich, von den Israelis kein Visum mehr erhalten hat. Und ich hab dann irgendwie das Bedürfnis gehabt, vor meinem Ruhestand irgendwie noch mal woanders hinzugehen und war dann allerdings nur relativ kurzfristig in Albanien und habe dort das WHO-Büro für circa ein Jahr geleitet und habe dann noch die Gelegenheit gehabt, mich um eine Stelle, das heißt regionaler Emergency Director für die europäische Region zu bewerben und habe das dann auch bekommen, bin dann wieder nach Kopenhagen zurückgekehrt und habe dann, als ich im Februar damals angefangen habe, meine erste Dienstreise war in die Ukraine, um mit dem Länderbüro dort zu arbeiten, um sozusagen die Krisenfestigkeit irgendwie ein bisschen zu boosten. Und Ende des Monats ist dann der Ukraine-Krieg weiter eskaliert sozusagen und hat uns dann vor komplett neue Herausforderungen gestellt, weil das war also nur einmal eine komplett wirklich neue Dimension, auch humanitärer Bedürfnisse und Gesundheitsleistungen für die Ukraine zu mobilisieren. Wir haben in der Anfangsphase, war die WHO einer der Hauptlieferanten für Medikamentenversorgung in der Ukraine und wir haben da also nahezu eine logistische Pipeline für humanitäre Medikamentenlieferungen und Verbandsmaterialien und so weiter initiiert, die eine ziemliche Herausforderung war, weil das Büro dort zu dem Zeitpunkt nur über relativ begrenzte Mittel verfügt hat.
Darf ich fragen, wie arbeiten Sie auch mit anderen Organisationen zusammen? Es gibt ja, was weiß ich, Ärzte ohne Grenzen, ja, die eben so international aktiv sind. Gibt es da eine etablierte Zusammenarbeit? Rotes ja, also, Kreuz und so weiter.
An sich sehr gute Zusammenarbeit, wobei man das immer, glaube ich, ein bisschen kontextspezifisch sehen muss. Es gibt ja diesen an sich etablierten Mechanismus, wenn eine humanitäre Katastrophensituation oder eine Konfliktsituation mit massiven humanitären Bedürfnissen entsteht, dann gibt es ja dieses Cluster-System, das UN-weit aktiviert wird, das auch die NGOs, die in dem Bereich tätig sind, mit inkludiert und mit vorsieht. Und da ist eben die WHO als Gesundheitscluster-Koordinationsführungsinstitution sozusagen vorgesehen. Das Ganze läuft unter der Ägide des Office for the Coordination for Humanitarian Affairs, also OCHA. Und dann gibt es eben die diversen Sektorkoordinationen. Und da gibt es dann in Abhängigkeit der Länder schon vorher etablierte gute Zusammenarbeit, vor allem in Palästina haben wir zum Beispiel mit MSF ausgezeichnet zusammengearbeitet, vor allem in Gaza, wo ich anfangs erwähnt habe, diese Schussverletzungsproblematik, wo also MSF dann ein spezielles Labor in Gaza etabliert hat, um diese ganzen Knocheninfektionstestungen durchführen zu können und da Antibiogramme erstellen zu können. Wir haben uns mehr auf die chirurgische Seite konzentriert und haben da gemeinsam mit NGOs spezielle ausgebildete Chirurgen aus England mobilisiert, die dann durch eine eigene Abteilung sozusagen gecoacht haben, die sich da im Gazastreifen entwickelt hat. Ähnlich auch in der Ukraine, wo es eine sehr enge Zusammenarbeit mit MSF, auch mit dem Roten Kreuz gibt. Das Problem ist ein bisschen, dass das MSF sich teilweise nicht voll in diesen Cluster-Mechanismus integrieren möchte, auch um teilweise die Unabhängigkeit irgendwie ein bisschen mit zu bewahren. Aber es gibt einen sehr regen Informationsaustausch und Koordinationstätigkeiten, um Duplikationen, Überlappungen und so weiter zu vermeiden.
Also das, was Sie erzählt haben, sind natürlich ein Großteil Dinge, die aus dem Krieg entstehen, also aus der militärischen Auseinandersetzung entstehen. Aber es sind ja gerade in den Folgen durch die schlechten hygienischen Verhältnisse und durch die Seuchengefahr, genau. Ganz traditionelle Krankheiten, die dann wieder Cholera, Typhus und so weiter, die um sich greifen und eine große Gefährdung darstellen. Nämlich auch also für sehr große Teile der Bevölkerung.
Ja, na, absolut. Ich meine, das ist auch eines der Hauptdomänen der WHO, da zu schauen, dass die epidemiologische Infrastruktur vorhanden ist, dass es ein adäquates Überwachungssystem gibt, ein Früherkennungssystem für Infektionskrankheiten oder für Cholera und diverse andere Infektionskrankheiten, die gerade wenn die hygienischen Bedingungen dann letztendlich, und das ist oft in Konfliktsituationen, aber natürlich auch in Naturkatastrophen sehr häufig der Fall, dass man da dann früh Maßnahmen trifft. Ich meine, Cholera ist eine bleibende Herausforderung. In Syrien gibt es immer wieder Cholera-Impfungen, die da durchgeführt werden müssen, auch aufgrund der wirklich teilweise nicht adäquaten Trinkwasserversorgung und so weiter. Und da gibt es natürlich jetzt auch massive Bedenken, dass man da im Gazastreifen ähnliche Entwicklungen sieht, weil ein Teil der Infrastruktur, gerade der Trinkwasserversorgung, jetzt teilweise zerstört wurde und nicht mehr funktionstüchtig ist.
Wenn Sie auf engem Raum eine Flüchtlingspopulation von über 1 Million haben, in Zeltstätten unter sehr schlechten hygienischen Voraussetzungen, ist natürlich die Gefahr gegeben, dass es zu großen Infektionen kommt. Nicht? Auch, dass sich das rasant ausbreitet.
Absolut. Also es ist aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, spricht auch für die Qualität des Gesundheitswesens im Gazastreifen, die man sagen muss, die trotz aller Herausforderungen eigentlich, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das genau überblicken kann, also bis 2021, doch eine relativ gute war, also die Versorgungsqualität in den Spitälern, wo in erster Linie oft durch diverse Mängel, ich meine, ist das Problem war, dass es dann zum Beispiel keine Krebsmedikamente gegeben hat oder andere Dinge, die im Spezialbereich, aber so die Grundversorgung war durchaus qualitativ an sich in Ordnung und von einer relativ guten Qualität.
Das ist eines dieser merkwürdigen Phänomene, dass in unserer Berichterstattung spricht man von der Hamas immer nur als die Terrororganisation. Ja. Nicht? Aber es war auch eine gewählte Partei, die eine Regierung gestellt hat. Und es ist sogar jetzt noch in den letzten schwierigen Wochen der militärischen Auseinandersetzung hat man immer wieder gehört, eine Stellungnahme von einem Hamas-Gesundheitsminister etc. über die Situation. Also das heißt, es hat ja dort eine Administration auch gegeben, nicht nur den Terror.
Na absolut, und ich würde sagen, keine schlecht funktioniert. Ich meine, ich habe mit den Leuten ja teilweise täglich zu tun gehabt und dieser Dr. Youssef Abu Rish, der das Gesundheitsministerium in Gaza leitet, der sicherlich der Hamas nahesteht, weil sonst würde er nicht in diese Position kommen. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist das ein außerordentlich engagierter Kinderarzt von seiner Ausbildung her, der wirklich immer geschaut hat, dass das Gesundheitswesen funktioniert, dass die Patienten adäquat versorgt werden können, dass die Infrastruktur da ist. Ich meine, er hat mir als WHO-Repräsentant teilweise ziemlich unter Druck gesetzt und gesagt, wir brauchen das unbedingt, schau, dass du das irgendwo her auftreibst, woher, ist wurscht. Und da ist es wirklich immer um Gesundheitsdinge gegangen und also um nicht irgendwelche anderen Dinge. Und ich habe ihn also immer als sehr engagierten Gesundheitspolitiker und Arzt erlebt, als Hamas-Funktionär.
Was waren so die schrecklichsten Erlebnisse und die schönsten Erlebnisse, die Sie gehabt haben in Ihrer Einsatz?
Also eins der schönsten Erlebnisse war, dass es uns damals gelungen ist, diese chirurgische Versorgungseinheit da im Nasserspital zu etablieren. Weil wir haben dann sogar so eine Studie etabliert und haben da irgendwie mehr oder weniger mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie nachweisen können, dass man also zwischen 400 und 1200 Todesfälle durch diese chirurgischen Interventionen vermeiden konnten und eine nicht unerhebliche Anzahl von Amputationen, was also in einer sehr stigmaträchtigen Gesellschaft, wie es die Gesellschaft in Gaza ist, für die jungen Männer, und es waren in erster Linie junge Männer, und 80% der Schussverletzungen waren untere Extremitätenverletzungen, und die waren teilweise, man muss sich das vorstellen, die haben Gefäßverletzungen, Nervenverletzungen gehabt, die haben also multiple chirurgische Interventionen bedarf, um die Extremität zu erhalten und dann physiotherapeutische Versorgungen und so weiter. Aber die konnten eben eine funktionstüchtige Extremität behalten und damit auch irgendwie eine berufliche Perspektive, sofern es in Gaza eine berufliche Perspektive denn überhaupt gibt, zumindest ansatzweise beibehalten. Eine der schrecklichsten Nachrichten war für mich, und das ist jetzt gerade einmal ein paar Wochen her, war, wie ich erfahren habe, dass eine der Kolleginnen, die wir zu meiner Zeit damals rekrutiert haben, für dieses Projekt letztendlich beim Raketenbeschuss ums Leben gekommen ist, gemeinsam mit ihrer, weiß ich nicht, ich glaube, sie hat eine 4 Wochen alte Tochter oder ein paar Wochen alte Tochter gehabt, ein kleines Kind, der Mann ist dabei gestorben. Und dann hat sie noch herausgestellt, dass sie die Tochter ist von einem, der damals, mittlerweile ist er als Privatarzt tätig, aber war damals auch im Ministerium für die internationalen Beziehungen zuständig und seine Tochter, mit dem habe ich immer ein sehr, sehr gutes und eigentlich enges persönliches Verhältnis gehabt und da also die persönlichen Schicksale mit zu erleben von Leuten, die also mit der Hamas wirklich nichts am Hut haben und die reine Zivilisten sind, die also versucht haben, sie unter den teilweise wirklich sehr, sehr schwierigen Bedingungen dort irgendwie ein persönliches und privates Leben aufzubauen, das dann so sozusagen enden muss, ist teilweise wirklich sehr, sehr schwer irgendwie zu akzeptieren.
Das kann ich mir vorstellen. Aber Sie können zurückblicken auf eine sehr positive Periode letztendlich, weil Sie auch viel geleistet haben, nicht?
Mein Gott, ja, ich meine, es ist, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was mich persönlich sehr bewegt hat, war, dass der Premierminister Steyer damals zu meiner Verabschiedung gekommen ist und er hat gesagt, ich kann dir nichts mitgeben, aber was ich dir geben kann, ist the right of return. Und wer weiß, was das right of return für die Palästinenser heißt, weiß, dass das ganz, ganz was Besonderes ist. Und ich fühle mich halt irgendwie auch so ein bisschen als Vertreter der palästinensischen Sache im privaten Bereich, weil oftmals man doch sieht, dass auch im Freundes- und Bekanntenkreis teilweise da sehr viel Unwissen und Miss und Desinformation herrscht und es ist schwierig, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass es in diesem Krisenbereich vielleicht doch und letztendlich vielleicht auch im Zuge der zuletzt sehr tragischen Entwicklungen, aber vielleicht sowas wie eine neue Dynamik geben kann, um da dann letztendlich doch zu einer politischen Lösung zu finden.
Ja, das ist gerade in diesem Haus natürlich etwas, woran wir auch arbeiten.
Ja, ja.
Und was sehr sozusagen mit dem Geist des Hauses auch verbunden ist, die Überzeugung, dass man alles daran setzen muss und jede Kreativität und jede Möglichkeit ausnutzen muss, um irgendwie Konzepte für eine Lösung zu erarbeiten, ja. Und die Hoffnung nie aufgeben darf, nicht, dass es doch zu einer Verständigung und einer gemeinsamen Lösung kommt. Denn sonst die Konsequenzen und die Alternativen wären zu schrecklich.
Ja, ich glaube, was es heute halt auch braucht, ist irgendwie eine neue Generation von politischen Vertretern, sowohl auf der palästinensischen Seite und wohl auch auf der israelischen Seite und besser heute als morgen. Ja,
das versuchen wir natürlich ja auch. Junge, neuere ja, Leute, die einen neuen Zugang haben und ein bisschen anders denken.
Absolut, ja.
Nicht
ja.
zu fördern. Ja. Ich danke für das Gespräch. Es war sehr interessant. Alles Gute.
Ich danke Ihnen und ich möchte nur noch zuletzt sagen, in diesem Zimmer zu sitzen, erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Ich war immer ein großer Kreisky-Anhänger und Fan und fühle mich ein bisschen so als Kind der Kreisky-Ära.
Das sind wir natürlich alle, nicht? Aber dieses Zimmer hat schon sehr viel erlebt.
Absolut.
Die Wände sprechen nicht, aber wir versuchen sehr, also diesen Geist, der hier geherrscht hat, auch ein bisschen weiterzuführen.
Danke für die Gelegenheit.
Danke für das Gespräch.